Guten Morgen auch von mir. Es ist heute echt gesegnet, weil ich glaube, jedes Lied passt zu meiner Predigt heute. Das ist echt erstaunlich. Und wir haben uns gar nicht abgesprochen. Die Serie, die wir letzte Woche mit Ariel angefangen haben, heißt Mehr Gott wagen. Und ich bin heute bei einem Namen Jesu oder einem Namen Gottes, und das ist der Herr. Der Herr oder auch Adonai oder im Neuen Testament Kyrios, so ein Platzhalter mit Großbuchstaben, weil man den Namen Jahwe nicht drucken, nicht aussprechen wollte, bedeutet Herr, Gebieter, Autorität. Also geht meine Predigt heute über den Herrn, unsere Autorität. Das wird ein spannendes Thema. Wenn wir in die Gesellschaft blicken, habe ich mir gedacht, was macht das Wort Autorität mit uns? Und wenn du einen Moment in dich hineinhorchst, was für Gefühle kommen da auf, wenn du hörst Autorität? Das ist eine Autorität in meinem Leben. Ich bin dir ganz ehrlich, es kommt ein bisschen negativ an. Stimmt ihr mir dazu? Ja, danke. Und ich ziehe immer so kleine Parallelen, wie das bei mir so zum Beispiel in der Arbeit abläuft. Ist bei mir in der Arbeit noch groß Autorität ein Thema? Eher nicht. Wir werben damit, flache Hierarchien zu haben, sagt man. Agile Arbeitsweisen. Das ist dann so, man tut sich in Grüppchen zusammen und was dann halt rauskommt, wenn alle was beitragen, das ist dann das, was gewählt wird. Wir leben in einer demokratischen Gesellschaft. Und ich glaube, Autorität spielt da eine immer geringere Rolle. Da, wo Autorität gebraucht wird und angewendet wird, kommt es gleichzeitig zu immer größerem Missbrauch von Autorität. Und ich glaube, es gibt eine ganz starke Folge daraus. Das ist nämlich der Punkt, dass wir in unserer Gesellschaft das Verständnis verlieren von einer guten, gesunden Autorität, oder wir verlieren ein gutes Verständnis von Autorität. Dieser Verlust bringt negative Auswirkungen in unsere Gesellschaft, und das, glaube ich, kann mittlerweile auch jeder beobachten und jeder bestätigen. Das ist der Verlust von Ehrfurcht und Respekt in unserer Gesellschaft. Und die am meisten, glaube ich persönlich, davon Leidtragende sind die ältere Generation, vor der wir, wie gesagt, in denen wir keine Autorität mehr sehen, den Ehrfurcht und den Respekt verlieren. Das sagt Matthäus 10, Vers 21 ganz eindrücklich: Geschwister werden einander dem Henker ausliefern, Väter ihre eigenen Kinder hinrichten lassen, und auch Kinder werden gegen ihre Eltern vorgehen und sie in den Tod schicken. Ich glaube, das ist ein ganz passender Vers, wie sich unsere Gesellschaft entwickelt. Und der Kontext von dem Bibelvers ist aber eigentlich die Verfolgung. In Sprüche 13, Vers 24 heißt es: Wer seinem Kind jede Strafe erspart, der tut ihm damit keinen Gefallen. Wer sein Kind liebt, der erzieht es von klein auf mit Strenge. Was macht dieser Vers mit dir? Es ist ein Bibelvers. Das ist das lebendige Wort unseres Gottes. Welche Rolle spielt dieser autoritäre Vers heute noch in der Erziehung unserer Kinder? Epheser 6, 1-4 sagt: Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So erwartet es der Herr von euch, mit dem ihr verbunden seid. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Dies ist das erste Gebot, das Gott mit seiner Zusage verbunden hat, damit es dir gut geht und du lange auf dieser Erde lebst. Amen. Ihr Väter, behandelt eure Kinder nicht ungerecht, sonst fordert ihr nur ihren Zorn heraus. Eure Erziehung soll sie vielmehr in Wort und Tat zu Gott, dem Herrn, hinführen. Darauf folgt Als nächstes gleich die Anweisung für Sklaven. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, ehrt und achtet sie, dient ihnen so aufrichtig, als würdet ihr Christus selbst dienen. Tut dies nicht nur vor ihren Augen, um von ihnen anerkannt zu werden, ihr sollt vielmehr als Diener von Christus bereitwillig und gern den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet mit Freude als Christen, die nicht den Menschen dienen, sondern dem Herrn. Denn ihr wisst ja, der Herr wird jedem für seine guten Taten den verdienten Lohn geben, ganz gleich, ob jemand Sklave ist oder frei. Auch ihr Herren sollt eure Sklaven behandeln, wie es Gott gefällt. Schüchtert sie nicht mit Drohungen ein. Denkt immer daran, dass ihr denselben Herrn im Himmel habt wie sie. Vor ihm sind alle Menschen gleich. Ich glaube, in unserer Gesellschaft gibt es kein Dasein mehr von Sklave und Herren. Ich habe mal mit meinem Papa erzählt manchmal so ein paar Storys aus seinen jüngeren Jahren. Und er ist in der Nachkriegszeit aufgewachsen, ist dann mit 15 von zu Hause ausgezogen, hat eine Ausbildung gemacht und da erzählt er mir und meinem Bruder oft Geschichten. Und da gab es noch die Stallknechte und die Hausknechte und diese Wörter, die es bei uns schon gar nicht mehr gibt. Und es ist immer ziemlich interessant, ihm dazu zu hören. Was macht Autorität mit uns, oder wenn wir die Bibel manchmal lesen, was können wir damit noch anfangen? Welche Relevanz hat das alles noch in unserer Gesellschaft, in unserem christlichen Leben? Ich glaube, es ist, wie gesagt, langsam, aber sicher überholt und verblasst langsam. Wo gibt es bei uns noch autoritäre Systeme? Und ich wollte mal fragen, wer eigentlich noch bei der Bundeswehr war oder ist. Jemand? Alex sogar. Kennst dich bestens aus. Sehr gut, sehr gut. Zwei haben jetzt die Hände gehoben. Wahnsinn. Und jetzt die kritische Frage, lassen wir Christen uns mitreißen, wenn in der Gesellschaft Autorität kein Thema mehr ist? Was für eine Autorität haben Gemeindeältesten in unseren Gemeinden noch? Was für eine Autorität haben denn Pastoren in unseren Gemeinden noch? Welche Autorität, welche Vollmacht haben Prophezeiungen in unserem Leben? Was haben Ermahnungen? Was bewirken sie in uns? Wie gehen wir damit um? Haben diese Personen, diese Diener Gottes überhaupt noch die Autorität, die sie haben sollten? Und die andere Frage andersherum ist, nehmen sie sich die Autorität überhaupt noch, die sie haben sollen? Wie gehen wir damit um, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, hey, David, was du heute gemacht hast, das war nicht richtig. Nehmen wir uns diese Autorität noch und geben sie weiter? Und das ist, glaube ich, ein ganz sensibles Thema. Und ich will uns aufrufen, Römer 12, Vers 2 zu folgen. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wir müssen darauf achten, achtsam sein, was in unserer Gesellschaft passiert und es aus Gottes Sicht betrachten und uns nicht mitreißen lassen von dem, was da passiert. Wir Christen haben eine Autorität und das ist Gott. Das ist Gott und seine Diener, sage ich jetzt mal. Der Herr von Schöpfung an Autorität, habe ich hier aufgeschrieben. 1. Mose 2, Vers 4. 1. Mose 2, Vers 4, die Schöpfung ist schon vorbei. Und es gibt einen Satz. Und so ging es weiter, nachdem Gott, der Herr, Himmel und Erde geschaffen hatte. Punkt, Punkt, Punkt. Der Herr ist Schöpfer. Durch sein Wort ist alles geworden. Wollen wir uns das mal ganz kurz vorstellen? Gott hat sich nicht in einer flachen Hierarchiestruktur, in einer Gruppenarbeit, im agilen Arbeiten hingesetzt und hat sich überlegt, wie könnten wir denn das machen. Gott hat gesprochen vom ersten Licht. Vom ersten Licht an hat er gesagt, Licht, komm. Himmel, werde. Erde, sei.
Pflanzen, kommt's raus. Berge, erhebt euch. Und es ist alles genauso passiert. Er hat sich nicht hingesetzt mit den Bergen und diskutiert, wie könnte man euch so hinstrukturieren? Wie wird euch denn das so gefallen? Er hat es gesagt, vom ersten Licht im Himmel, Erde, Meer, Sterne, Sonne, Mond, Pflanzen, Tiere, bis hin zum Menschen, bis hin zu Adam und Eva. Das ist ein bisschen theoretisch. Da gab es ein Meer oben am Himmelsgewölbe und da ist es auch geblieben. Das andere Meer war unten. Das Wasser hat sich von der Erde getrennt, Kontinente haben sich gebildet. Sterne, Sonne, Mond, die ziehen bis heute ihre Bahn, zeigen uns den Weg, zeigen uns die Zeit an. Pflanzen wachsen, Tiere vermehren sich. Der Mensch wurde geschaffen für die Gemeinschaft mit Gott. Pflege des Gartens, also der Welt. Und er sollte den Baum der Erkenntnis meiden. Dafür wurde der Mensch geschaffen und das war sein Gebot. Aber der Mensch hat diese Autorität abgelehnt. Er hat gegen Gottes Gebote verstoßen. Immer und immer wieder. Von Adam und Eva bis Israel, über das Buch der Richter, zu den Königen, bis in die Gefangenschaft, die Zeit der Propheten, bis heute. Auch wir. Das ist für mich sichtbar oder macht sichtbar der Wunsch des Menschen nach einem anti-autoritären Leben. Und ich habe mal geschaut, was eigentlich heißt, ein System ohne Autorität. Und da war ich ein bisschen erschrocken. Das ist nämlich Anarchie. Anarchie heißt, ist ein Fremdwort und heißt, ich sage jetzt mal übersetzt, ohne Herrschaft. Die optimale Bezeichnung dafür ist, es bezeichnet den erstrebten Zustand der gesellschaftlichen Ordnung der allgemeinen Freiheit. Auch das klingt super. Es klingt prima. Eine allgemeine Freiheit, in der gesellschaftliche Ordnung herrscht, das wäre doch klasse. Warum ist das auch so negativ behaftet? Und man sagt Anarchie. Was macht Anarchie mit uns? Autorität passt nicht, Anarchie passt nicht. Bei Menschen entsteht dadurch Chaos, weil wir auch damit nicht umgehen können. Es führt zum Gesetz des Stärkeren, Unterdrückung, Diktatur. Wir sind geschaffen nach Gottes Ebenbild. Wir sind die einzige Schöpfung, die Atem Gottes erhalten hat, um mit ihm auf einer Ebene geistliche Gemeinschaft zu haben. Aber durch den Sündenfall haben wir diese Gottesordnung verlassen, sind in Verbannung geraten, in Trennung und dem Tod zum Opfer gefallen. Das ist einfach ein christlicher Fakt, ein biblischer Fakt. Das ist so, wie es ist. Und das ist Anarchie, Chaos und nichts Gutes. In unserer Gesellschaft, in dem Leben um mich herum, höre ich oft, finde dich selbst. Entfalte dich. Kennt ihr das? Finde zu dir selbst, entfalte dich in deinem Arbeitsleben, in deiner Karriere, in deinem Liebesleben, in deiner Ehe, in deinen Hobbys, was auch immer du willst, sei du selbst. Niemand kann dir sagen, was du zu tun hast. Aber genau das ist das Problem und das ist der Holzweg und das ist ein blindes Territorium, in das wir uns begeben. Wir vergessen, dass wir eben geistliche Wesen sind und in dieser Gemeinschaft mit Gott sollten wir unseren Zweck erfüllen. Aber durch die Sünde ist diese Anarchie und Chaos in unserem Leben ausgebrochen und es ist eine Leere entstanden. Da beginnt ein geistlicher und aber auch ein geistiger Kampf. Weil wenn diese Leere in uns entsteht, müsst ihr verstehen, dass ein Vakuum entsteht, das gefüllt werden muss. Und das ist der Einfluss eben unserer Welt, der, so hart es auch klingt, eigentlich nichts Gutes hervorbringt. Andere fangen an, dir zu sagen, wie du leben sollst, was du tun sollst, was du lassen sollst, was du nicht kannst, wozu du nicht fähig bist, dass du nicht genug bist, was du falsch machst und was du überhaupt kannst. Und mir ist klar geworden, manchmal oder vielleicht sogar oft, vielleicht weniger oft, sind es gar nicht Menschen, die dir das einreden, sondern es kommt von den Stimmen in meinem Kopf und in meinem Bauch. Meine Zweifel, mein Unglauben, meine Unsicherheiten, dieses Wort wird immer mehr benutzt auf Social Medias, Anxieties, sagt man dann. Das sind Unsicherheiten, Selbstzweifel, Wut, Angst, Überheblichkeit, Emotionen, Unerfahrenheit. All diese Dinge in mir drin sagen mir, was ich tun kann und was ich nicht tun kann. Und es beginnt, etwas aufzufüllen in mir. Das ist die geistliche Anarchie und das ist das geistliche Chaos in unserem Leben. Geistliche Kämpfe, Schlachtfeld unseres Herzens und unserer Gedanken. Und am Ende geht es eigentlich, zusammengefasst, nur noch darum, dass du möglichst viel Geld verdienst, möglichst viel Erfolg hast, ein Haus, ein Auto, Familie und einen Hund. Dann ist alles in Ordnung. Dann ist man jemand, dann wird man anerkannt, dann hat man es geschafft. Ich will uns heute Morgen ganz klar sagen, egal ob du seit Jahrzehnten Christ bist, egal ob du vielleicht noch gar keine Entscheidung für Jesus getroffen hast, es gibt keine Freiheit als bei Gott, dem Herrn. Amen. Was macht dieser Satz mit uns heutzutage noch? Es gibt nicht eine geringe Freiheit, es gibt nicht ein bisschen Freiheit, es gibt keine Freiheit als bei Gott, deinem Herrn. Das müssen wir uns wieder klar machen, glaube ich. Ich war letztes Jahr, Ende des Jahres, ziemlich gesundheitlich angeschlagen. Ich weiß, dass auch ihr für mich gebetet habt. Und da war ich an einem Punkt in meinem Leben, wo ich überwältigt wurde. Überwältigt von innerem Kampf, von Vorwürfen. Jesus, warum ich? Warum bin ich im Krankenhaus? Warum ist es passiert? Was habe ich Böses getan? Da ist man verzweifelt und da ist man am Ende. Aber ich habe herausgefunden, oft ist es genau da, wo Jesus einschreitet. Und dann ist mir klar geworden, ich hatte da viel Zeit zum Nachdenken. Jesus oder Gott ist schon vor 2000 Jahren eingeschritten. Jesus kam, starb für uns und siegte am Kreuz. Amen. Und da wurde Jesus Herr. Die letzte nötige Autorität, die wir im Leben brauchen, ist Jesus. Er ist der Schöpfer einer neuen Kreatur von uns allem. Erlöser von den Sünden, Erlöser von Anarchie, Chaos, Verbannung, Trennung und Tod. Wisst ihr, unser Herr Jesus, das müssen wir uns nochmal klar machen, hat den Himmel verlassen als Wort Gottes. Ist auf diese Welt gekommen, in eine Krippe reingeboren worden. War in jungen Jahren schon in der Synagoge, hat dort schon sein Unwesen getrieben. Jesus hat Wunder vollbracht, Tote auferweckt, Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben, sich mit Pharisäern, Sadduzäern und Schriftgelehrten angelegt, hat Jünger und Apostel ausgebildet. Das war auch teilweise ein harter Kampf. Er wurde verhaftet, er wurde ausgepeitscht, er wurde verurteilt, letztlich gekreuzigt. Wir alle kennen das. Er hat den Willen Gottes damit erfüllt. Er ist in die Tiefen hinabgefahren, am dritten Tag auferstanden, ist den Jüngern erschienen, den Heiligen Geist gesendet, hat dann noch einen Saulus zum Paulus bekehrt. Ich glaube nicht, dass all das, was ich da aufzählen kann, das Ergebnis von einer agilen Gruppenarbeit in flachen Hierarchien irgendwo war. Es war nicht das Hobby eines Jesus, des Zimmerers Sohn, der sich gedacht hat, ich schrecke jetzt Israel mal ein bisschen auf. Das war der allergrößte Kampf unseres lebendigen Gottes. Das war die allerschlimmste Herausforderung, die irgendwer irgendwann irgendwo durchmachen konnte. Das war der allergrößte Kampf des Schöpfers von Himmel und Erde. Das benötigt absolute Autorität. Es gibt dort nichts zu diskutieren auf diesem Weg. Es gibt dort nichts irgendwie auszuarbeiten, auszumachen. Es braucht volle Hingabe, volle Disziplin, volle Autorität über die Mächte der Finsternis. Es geht nicht darum, euch heute Morgen hier zu predigen, dass Gott ein super autoritäres Wesen ist, das mit dem Hammer kommt oder mit dem Blitz schießt, sobald wir einen Fehler machen. Es geht nicht darum, die Bibel auszupacken und unseren Kindern Angst zu machen, damit sie brav sind. Ja, ich glaube, wer sowas predigt, dann sollten wir laufen. Dann sollten wir wach gehen. Es geht um was ganz, ganz anderes bei einer Autorität Gottes. Es geht darum, Autorität, die uns vor Sünde rettet. Es geht um Autorität, die uns aus der Dunkelheit rausholt. Autorität, die uns den Weg zeigt von Gut und Schlecht. Autorität, ein Vater, der seine Kinder bei der Hand nimmt und sie mitnimmt. Eine Autorität, die sich vor uns stellt, hinter uns steht und uns schützt. Christsein ist kein Hobby am Sonntagmorgen oder am Mittwoch im Hauskreis. Christsein bedeutet, auf eine Hochzeit zu gehen. Das hat uns der Ariel letzte Woche so eindrucksvoll gesagt. Es ist, auf eine Hochzeit zu gehen und sich einzulassen in eine lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. In Titus 2, Vers 11 steht: Denn Gottes Gnade ist sichtbar geworden, mit der er alle Menschen retten will. Sie bringt uns dazu, dass wir uns von aller Gottlosigkeit und allen selbstsüchtigen Wünschen trennen, stattdessen besonnen und rechtschaffen hier in dieser Welt leben, so wie es Gott gefällt. Gottes Gnade ist die Autorität, die uns zur Umkehr zwingt, bringt. Heißt es, dass wir nicht mehr kämpfen müssen? Nein, das werden wir. Wir werden in unserem Leben Herausforderungen haben, wir werden Kämpfe haben, wir werden uns mit den Dingen und den Konsequenzen unseres Lebens, unseres Daseins als Menschen auseinandersetzen müssen. Aber es gibt einen ganz entscheidenden Punkt dabei. Wir stehen mit Jesus auf der Siegerseite. Amen. Ich weiß nicht, ob ich morgen wieder ins Krankenhaus komme. Kann ich hier vorne stehen und sagen, ich bin geheilt und alles ist gut und alles ist wunderbar? Dann bin ich naiv. Denn diese Dinge gehören nun mal dazu. Aber durch Jesus Christus haben wir jemanden, der uns Hoffnung schenkt, der sich autoritär durchgesetzt hat und der uns zum Sieger darüber macht. Amen. Amen. Und da will ich noch das Beispiel von König David aufzeigen. Ich lese jetzt nicht das ganze Kapitel durch, aber Hausaufgabe. 2. Samuel, Kapitel 7. Lest euch das mal durch. König David, einer der unbedeutendsten Söhne war, seines Vaters, der, als Samuel kam und ihn zum König salben wollte, noch auf der Weide war und mit den Schafen dort. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war aber ein Kämpfer. Der David hat nie irgendwie aufgegeben, sondern der David war bereit, Kämpfe einzugehen. Und Gott hat ihn zum Sieger gemacht. Und genau in diesem 2. Samuel 7, da sagt der David zu sich selbst: Mensch, ich habe es geschafft, ich bin jetzt König, ich bin Sieger, ich habe meine Feinde alle besiegt, ich lebe in einem super coolen Haus, aber der Herr lebt immer noch in einem Zelt. Ich will ihm ein Haus bauen, sagt der David. Und dann kommt Gott und spricht zu ihm: Bevor du mir ein Haus baust, baue ich dir eins. Und er deutet so auf Jesus hin. König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wird aber in diesem Kapitel so eindrucksvoll einen bestimmten Namen genannt, Diener. Er ist ein Diener Gottes. Er hat niemals vergessen, wo er herkommt. Er hat niemals vergessen, wie er dort hingekommen ist, wo er hingekommen ist. Er hat niemals vergessen, wem er eigentlich dient, selbst als König. Er hat auch Fehler gemacht. David hat Fehler gemacht, um Gottes Willen. Aber wenn sie ihm bewusst wurden, hat er sie bereut und hat sich an Gott gewendet. Er war ein Diener. Und in der Elberfelder Übersetzung steht sogar, er war ein Knecht. Ein Knecht Gottes. Das ist so für mich so ein eindrucksstarkes Wort. Jemand, der sich nochmal richtig erniedrigt. Ein großes Vorbild. Autorität in unserem Leben annehmen, ist die Devise. Gott mehr wagen und nochmal zu sagen, Herr Jesus, zeig mir, was es bedeutet, Diener zu sein. Zeig mir, was es bedeutet, Knecht zu sein. Mich auszustrecken nach deinem Willen, nach deinem Reich. Was muss ich in meinem Leben verändern? Ich will dich an mein Steuer lassen. Voll und ganz. Wenn du auf der Suche nach dir selbst bist, auf der Suche nach deiner Entfaltung, dann sage ich dir, wer sucht, der findet. Deine Suche kann beendet sein, wenn du es willst. Wer sucht, hat meistens irgendwas verloren. Wer sich selber sucht, hat sich verlaufen. Bei Jesus bist du richtig. Wenn du dich suchst, weil du dich entfalten willst, weil dir die Gesellschaft das gesagt hat, dann bist du bei Jesus richtig, denn er hat dich geschaffen. Er weiß, wer du bist, er weiß, was du kannst. Und das, was du entfalten willst, das hat er schon in dich hineingelegt, als er dich gemacht hat. Mehr Gott wagen, lass dich darauf ein und nimm Jesus an als deinen Schöpfer, Erretter und Erlöser, Vater, deinen Frieden, deinen Freund, deinen Schützer, deine Freude, deinen Beistand, deinen guten Ratgeber, als deinen Herrn, der dir sagt, wo und wie es lang gehen kann. Denn das ist ein Segen. Beende deine Suche und lass dich finden. Beende deine Verlorenheit und lass dich retten. Werde zum Diener Gottes. Denn wer sich vor Jesus, dem Herrn, erniedrigt, wird über alles andere erhoben. Amen. Amen. Ich will uns aufrufen, aufzustehen. Wenn du so eine Entscheidung treffen willst, will ich dich einladen. Ich will dafür beten. Vater im Himmel, du siehst unsere Herzen. Und bei Gott sind wir nicht perfekt. Kein einziger. Wie viele Bereiche gibt es in unserem Leben, Vater, wo du nicht das Steuer hast, die wir versuchen, vor dir zu verbergen, Vater, die wir verstecken, die wir zurückhalten, weil es uns gefällt, so wie wir leben. Vater im Himmel, ich bete dich an. Öffne du unser Herz und zeig uns, wer du bist, damit wir diese Entscheidung für dich treffen können, um 100% abzugeben. Ich bete dich an, dass unsere Gedanken aufgehen in deine Richtung, Vater. Ich bete, dass unser Herz aufgeht in deine Richtung. Herr Jesus, du hast Krankheit und Tod überwunden am Kreuz von Golgatha. Du hast den Tod besiegt und uns ins Leben gerufen. Herr Jesus, du bist mit Autorität vorangegangen. Herr Jesus, du bist der Weg, du weißt, wo es lang geht. Sag es uns in deiner liebevollen Autorität. Wir brauchen deine Autorität, Jesus, um Sieger zu sein. Wir brauchen deine Autorität, die sich vor uns stellt, die sich hinter uns stellt, die uns umringt, die uns schützt und bewahrt, die unsere Gedanken bewahrt, unser Herz bewahrt vor den Mächten der Finsternis. Wir brauchen deine Autorität, Jesus, denn alleine schaffen wir es nicht. Anarchie und Chaos in unserem Geist muss beendet werden, Herr Jesus. Ich bete dich an, Komm in unser Leben, Jesus. Erfülle uns. Erfülle uns mit dem, was du für uns hast. Halleluja. Jeder Einzelne, Herr Jesus, der heute Morgen vor dir steht und diese Entscheidung trifft, erfülle ihn mit dem Heiligen Geist, dass er weiß, wer sein Gott ist. Gib uns nicht hin in diese Welt, Vater. Rette uns mit deiner starken Hand, die uns packt und herauszieht aus der Situation, in der wir sind. Jeder Einzelne weiß, wo er steht. Du weißt, wo er steht, Vater. Nimm ihn mit Kraft. Nimm unsere Herzen mit Kraft. Damit wir nicht auf Abwege geraten. Damit nicht das Gesetz des Stärkeren über uns herrscht. Denn ohne dich sind wir nicht die Stärkeren. Ohne dich, Herr Jesus, wird uns diese Welt wegziehen. Sie wird uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Erfülle uns, Heiliger Geist, mit einem gesunden, mit einem wahren Verständnis von Autorität, die vom Himmel kommt. In Jesu Namen. Amen.